Tja, ja, gute Frage, Werner, gute Frage.
Ja.
Ich kann das wenig. Also ich weiß ja nicht, welches Highlight du gestern hattest oder heute Morgen, oder wann immer du das...
Ich hatte sehr liebe Menschen um mich herum,
ja.
Und ja, dann Highlight, man muss ja dann immer sehr konzentriert diese Fernsehbilder sich angucken und
Also was mich wirklich als Zahl gestern oder auch heute Morgen am meisten erschüttert hat vom gestrigen Wahltag,
ne?
Das war nicht, also das ist gar nicht der AfD-Kram und auch noch die ganzen Nazis außerhalb unter diesen Kleinparteien oder sowas, sondern was mich am meisten erschüttert hat, war die Auswertung, welche Partei am beliebtesten bei den Jungwählerinnen und Wählern
ist. Oha, ich ahne Böses.
Und das ist die Partei, die am zweitbeliebtesten bei den Erstwählerinnen und Erstwählern ist.
Mhm.
Und das ist die FDP.
Oh, naja.
Das hat mich wirklich erschüttert.
Nee, das erschüttert mich nicht.
Doch, mich hat das erschüttert.
Ja, aber Heino, das hatten wir schon vor, keine Ahnung, mindestens 10 Jahren.
Du bist vielleicht älter und weiser.
Nein, wir beide hatten das.
Ich bin über meine Disposition und ich entscheide immer noch selber, was mich erschüttert.
Ja.
Also, sowas.
Nein, aber ich will jetzt gar nicht dir den Schütter tun, sondern ich und du weißt, unter dem Pflaster liegt der Schotterstein, ne?
Ich kann ja sagen, was mich daran erschüttert hat.
Ja, erstmal, wir beide anhand von Möllemann und später Westerwelle.
Möllemann ist der diesen Abflug gemacht hat, nicht? So
war
das doch, ja, genau. Nicht der in der Badewanne, das
und
war der andere, ja.
Wir beide hatten das schon mal in einer Sendung, nur das wollte ich sagen.
Das habe ich wahrscheinlich verdrängt, ne? Was ich halt so bitter fand, ist, wir hatten am Freitag diesen Friday for Future Tag in Hamburg, der ja durchaus für viele Menschen eine schöne Erfahrung war. Wir haben diese Diskussion dieser ganzen Aktivistinnen, die immer da im Fernsehen eingeladen werden, über die Jugend, ne? Also die Verantwortung für die Jugend, die wir alle so haben, du und ich besonders. Wir Alten sind nicht mehr so wichtig, sondern die jungen Menschen sind ja wichtig. Und dann sehe ich, was diese jungen Menschen wählen und denke mir ja genau.
Nee, das sind ja nicht die jungen Menschen. Also das wollen wir jetzt mal.
Das wollen wir mal
sorgfältig auseinanderhalten.
Sagen, wir finden, Sozialstaat ist was für, ne, und überhaupt. Also egal. Also das ist eine Zahl, die
der Bourgeoisie Nachwuchs stand schon immer in den Startlöchern.
Ja, ist wohl so. Jedenfalls, das war eine Zahl, die fand ich wirklich ziemlich herb. Nein, ansonsten ist es wenig zu lachen. Ne? Also wenn man sich den Osten anguckt, und ich weiß ja nicht, was wird da mir immer vorgeworfen, man hätte ein völlig falsches Bild von den politischen und sozial-kulturellen Gegebenheiten da im Osten. Ich glaube, so falsch ist mein Bild dann nicht. Ich weiß nicht, ob du auf irgendeiner dieser Internetkarten mal den farblich zusammengestellt die Direktmandate dir angeguckt
hast. Darauf habe ich verzichtet.
Nach rechts guckt, rechts unten.
Ich habe wirklich anhand des Twitters von Katharina König, der einer der letzten gestern Abend war für mich, habe ich dann auf diese Bilder verzichtet.
Ja. Und, das
und stattdessen aber heute als ersten Twitter David Begrich aufgemacht. Und David Begrich ist ja vielen bekannt als jemand, der aus der Bürgerrechtsbewegung der DDR kommt und diese ganze Geschichte sehr sorgfältig aus einer zivilgesellschaftlichen Position heraus aufarbeitet und auch die Gegenwart sich unter diesen Gesichtspunkten sehr genau anschaut. Der gibt dort eine Buchempfehlung ab, die ich allerdings auch noch nicht kannte und deswegen nichts dazu sagen kann. Und dann ruft unser Kollege auch jetzt gerade an während der laufenden Sendung, das geht irgendwie auch nicht. Dann ist bei David Begrich zu lesen, das Projekt Lega Ost stabilisiert sich. Und da gehe ich mal davon aus, dass wir uns beide sehr viel mit Lega Nord beschäftigt haben.
Wobei ich das eigentlich zu harmlos finde für das, was sich da zusammenrottet, aber es ist schon in Ordnung, ja.
Lega Nord ist die erste europäische Corona-Leugnerfront mit der Folge von Tausenden von Toten und den Militär-LKWs, die Leichen abtransportieren aus Bergamo.
Ja, und unser Kapitän ist Savini. Nein, aber also dieses rechtsradikale Volk, was sich da im Osten zusammensammelt und die AfD, die in Sachsen die Hegemonie übernommen hat, auch als rechte Partei, also weit vor der CDU, die Stabilisierung dieser Strukturen, die da im Osten stattfinden, das sind ja auch gewaltbereite Prügelstrukturen. Wenn man aber auch bundesweit guckt, also klar, in Berlin hat die AfD ein bisschen Federn verloren, aber bundesweit guckt, wenn man nochmal in diesen sonstigen Parteien nochmal guckt, was da alles noch dabei ist, also die Basis oder Team Todenhöfer hat irre viele Stimmen gekriegt.
Ja.
Also absurd, ja, über 1% oder so. Das ist
wie viel?
1% oder so, das ist irre. Also wirklich irre Ergebnisse. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist es schon sehr erschauerlich, was sich da auf der Seite rechts außen, auf der faschistischen Seite, auf der wirklichen ultranational, was auch immer, gruseligen Gewaltseite, in diesem ganzen Spektrum jenseits der sogenannten bürgerlichen Mitte, was sich da jetzt stabilisiert hat, dann das ist schon sehr, sehr, sehr erschütternd. Und leitet natürlich auch über. Ich meine, die CDU hat, um sich zu stabilisieren, ja in den letzten 2 Wochen auch so einen Lagerwahlkampf nochmal angefangen, damit ihnen ihre Leute nicht ganz von der Fahne laufen, was sie da weggegeben haben. Und das ist schon, also Linksruck sieht anders aus, sagen wir das mal so, ne? Also kann man nicht gerade sagen, dass das jetzt der große Aufbruch für uns alle war, den wir da gestern sehen mussten. Und das macht mich schon nervös, das gebe ich zu.
So. Ja, natürlich.
So. Ich darf nervös sein, Werner, meine Gefühle, hab Respekt.
Du hast sofort, gehört, dass ich dir die Nervosität absprechen wollte, noch bevor ich den Gedanken, den Gedanken überhaupt ausformuliert hatte. tatsächlich wollte ich sagen, da müssen wir eher es gibt Worte, die will ich jetzt nicht in den Mund nehmen. Aber wenn wir mit dem mir überhaupt nicht nachvollziehbaren Wort Linksruck vielleicht vielleicht anfangen, in Details zu gehen oder weitermachen.
Hast du gestern Sarah Wagenknecht gesehen?
Oh.
Der Auftritt, dass sie, Sarah Wagenknecht, zur Frage der Krise der Linken, sagt, die normalen Arbeiter wurden vergessen. Ja. In der Wahlkampf, wir wissen, mit was hat die AfD Wahlkampf gemacht seit Monaten? Mit dem Begriff des Normalen. Und dass sich Sarah Wagenknecht gestern dahin stellt und nur das raushaut, einfach so, ne? Ja. Also auch damit sind für mich die Fragen über diesen Teil der National-Links-Partei auch beantwortet. Das ist aber eine Traute, die unsere Rosa Luxemburg-Gedächtniswettbewerbgewinnerin da wieder hingelegt hat. So offen sich zu zeigen, kommt in meine nationalen Arme, ihr lieben unterdrückten Normalen.
Boah, ey, ja, das war ja ihr Wahlkampf. Das hat
aber noch wirklich, da kriegt sie wie immer diese Airtime, wirklich Primetime, ARD oder ZDF, was ist mit der Linken passiert? Und das haut sie da raus. Ich kann nur sagen, also wenn man wissen will, warum diese Partei nicht gewählt werden sollte, das war gestern ein guter Hinweis darauf.
Tatsächlich schauen wir zum Beispiel mal nach Hamburg.
Ja.
Und beschäftigen uns tatsächlich mehr mit der Linkspartei als mit allem anderen jetzt mit in dieser Stunde.
Noch bei, wo liegt sie denn? 6% oder sowas, ne?
6,7 gestern Abend. Ich weiß nicht, ob das dabei geblieben ist. Ja. Das sind irgendwas mit 4 oder 5% Verlust. Ich glaube, die lagen vorher bei der letzten Bundestagswahl bei 11%.
Ich habe sogar, glaube ich, hier, die waren bei, lass mich mal gucken, die waren, ja, haben ordentlich verloren. Bei den Zweitstimmen haben sie 5,5% verloren. Ja, haben sich fast halbiert.
Ja. So, das ist doch ein Hinweis.
Auf was?
Womit?
Ja, das waren bestimmt alle Fans von Fabio Di Masi, die jetzt, wo er nicht mehr kandidiert, finden, jetzt wählen wir diese Partei nicht mehr.
Naja, es funktioniert, glaube ich, ein bisschen anders. Also erstmal machen wir das vielleicht mal auf einer Meta-Ebene sozusagen. Die SPD hat das ja, dieses Zauberlehrlingsstück fertiggebracht, den Hartz-IV-Architekten zu dem Retter der sozialen Rechte der deutschen Arbeiter zu küren. Und damit hat er Beliebtheitswerte oder Wählerwerte auf seine Person bezogen von 43% eingefahren.
Genau, und der SPD hat beim Thema soziale Gerechtigkeit als Kompetenz ist sie bei irgendwie Mitte 40%. Und ja, das ist schon, wie soll man sagen, für die SPD erfreulich. Man kommt zurück zu Zeiten und tut so, als hätte man mit Hartz IV und all dem nichts zu tun. Ja.
Und man tut so, als würde man in der Zukunft dieses Zauberstück fertigbringen, das am besten gleich alles abzuschaffen, Hartz IV und Co.
Das fordert man, glaube ich, gar nicht. Aber man macht vergessen, dass man auch, also man muss fairerweise sagen, alle anderen Parteien waren, abgesehen von der damaligen PDS-Linkspartei, waren für diese ganzen Reformen. Ne? Also auch die völlige Destruktion des Mindestlohns durch diese beknackte Berechnung. Die hat man erst mal ihn vergessen, bei Einführen von Hartz IV. Und dann hat man eine Berechnungsgrundlage mitgetragen, die katastrophal ist, wurde auch einfach nicht mehr erwähnt. Und stattdessen sagt man 12 Euro für alle. Also das ist schon eine Leistung gewesen. Die SPD hat gezeigt, sie hat gelernt. Genau. Warum soll das nur ein Herr Söder dürfen? Das darf auch ein Herr Scholz.
Jetzt wird man ja dann als Schuldigen zukünftiger solcher Projekte die FDP mit im Boot haben bei der Bundesregierung.
Die FDP wird so oder so den Mindestlohn eher unwahrscheinlich machen. Darauf können wir uns einigen,
ja. Ja, oder irgendwie bei 5 Euro ansetzen.
Naja, denken werden sie nicht, aber bei 12 werde ich nicht. Es kann auch sein, dass man den Mindestlohn tauscht gegen die Rente oder sowas. Mhm. Also weil der Mindestlohn für 12 ist eigentlich eine wirtschaftspolitisch sehr sinnvolle Maßnahme, weil es die Nachfrage steigert. Mhm. Dann kann man halt irgendwie der einen was schenken, aber macht bei größeren Projekten den Gar aus. Kann passieren. Aber nur, wenn die SPD mitregiert. Sonst gibt es eh keinen Mindestlohn.
Und man steigert die Arbeitsbereitschaft des Volkes. Das wollen wir auch nicht.
Notwendigkeit. Also muss man, also Zwang oder Freiheit, aber das ist egal. Also man steigert jedenfalls Dinge, genau. Also das wird so sein. Aber
so,
das ist die, also Olaf Scholz hat es geschafft, dass alle vergessen haben, für was er mal verantwortlich war.
Ja. Und das Vergessen ist ja noch gar nicht so wichtig dabei, sondern die Projektion, was passiert eigentlich und die Hoffnung, dass das von selbst jetzt anders wird, nur weil so ein autoritärer Sozialdemokrat an der Spitze der Staates steht.
Weiß ich gar nicht, ob das projiziert wird. Also ich glaube, das ist eine gute Frage. Also was würde da eigentlich, also was man sicher sehen kann, ist, dass Olaf Scholz im Vergleich zu den anderen Menschen, die dort als Kandidaten gehandelt worden sind und die Projektionsfläche ja auch für Personenwahlkampf waren, seltsamerweise, dass man völlig überraschend feststellen muss, dass der Scholzomat im Vergleich zu dem anderen Personal als ehrbar, wählbar, zuverlässig, menschlich, sozial zugewandt gilt. So, das ist eine Leistung. Auf die Idee wäre man vorher nicht gekommen. Was man daraus aber auch sieht, ist, dass der Wahlkampf, der geführt worden ist, um was ging der? Das ist eine wirklich spannende Frage. Also es ging darum, ob die eine bei ihrem Lebenslauf ein bisschen kreativ war und ein paar Fußnoten vergessen hat. Es ging um seltsamste Dinge. Aber um die ernsthafte Frage von Sozialpolitik ging es garantiert nicht. Wem auch? Also da muss man fairerweise sagen, dass das außer der Linkspartei und der SPD wirklich allen anderen eher ein Thema ist, über das man nicht so viel reden möchte.
Also, ja. Und jetzt sind wir dann bei der Linkspartei und gucken uns das tatsächlich anhand von Hamburg an. Ja. Ich bin jetzt nicht so in die einzelnen Wahlkreise und Wahlbezirke gegangen, aber der hauptsächliche Stimmenanteil bei der letzten Bundestagswahl, da lag ja St. Pauli, Schanze etc. Für die Linkspartei. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass ein großer Teil, oder das, sagen wir mal, verallgemeinern wir das mal, diejenigen, die von der Linkspartei weg zur SPD gegangen sind, gestern Abend hieß es, 600.000 Stimmen hätte die SPD insgesamt aus dem Anteil der Linkspartei rausgeholt.
Ja.
Sehen die sozialen Versprechen als zu realisieren besser aufgehoben bei der SPD als bei der Linkspartei an.
Ja.
Wobei sie möglicherweise unterschlagen, dass eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei das vielleicht hätte anders aussehen lassen. dieser aber auch nicht zugetraut wurde, dass sie zustande kommen würde, weil...
Also gerade die Linkspartei in Hamburg wäre jetzt nicht der Landesverband, der mir dafür einfällt, zu sagen, die möchten unbedingt gestalterisch an einer bundesweiten Regierung mit den Grünen und SPD mitwirken.
Was ich jetzt ausführen wollte, wäre, dass vielleicht diejenigen, die gegangen sind von der Linkspartei zur SPD, genau das aber erwartet hätten.
Ich glaube, dass das zum Teil im Westen garantiert so ist.
So. Und zusätzlich kommt Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine und hauen eine dermaßen rassistische Kampagne raus in ihrem Wahlkampf, dass gerade dieses aufgeklärte, liberalere, linke Spektrum, was beim letzten Mal noch Linkspartei gewählt hat, gesagt hat, also das ist nun der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Da vertraue ich dann tatsächlich eher den Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen in einer Koalitionsregierung, die das eine oder andere zivilgesellschaftliche Maß dann doch eher einhält als eine offen rassistisch agierende Front von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine.
Ich glaube, das ist zum Teil richtig. Ich glaube, das ist, was die SPD geschafft hat, also das war weniger Olaf Scholz als ihre jetzigen Parteivorsitzenden Kevin Kühnert und auch ein bisschen Landespolitik, dass man teilweise glaubhaft vermittelt hat, dass man sich von dem Gerhard Schröder Irrweg losgesagt hat und zurückkommt zu was anderem. Das kann man jetzt finden, wie man will, aber ein Großteil der Abspaltung damals mit den Alternativen, der Übergang dann zur Linkspartei von Teilen der SPD, war ja genau damit verbunden. Und dass ein Teil der Wählerinnen und Wähler jetzt wieder zurückkommt, genau aus diesem Gesichtspunkt, dass man der SPD ein paar Dinge wieder glaubt und sie als einzige reale sozialpolitische Gegenkraft in diesem ganzen Spektrum sieht. Ich glaube, dass die PDS oder Linkspartei auch noch aus anderen Gründen verloren hat, denn man sieht auch im Osten, dass sie wirklich ihr Vertretungsanspruch als Ostpartei und auch als Gerechtigkeitspartei für den Regionalbezug schwer Federn gelassen hat. Und auch schwer Federn gelassen hat in Konkurrenz zur AfD. Und auch schwer Federn gelassen hat, weil in anderen Bereichen die PDS-Linkspartei auch aufgemischt wird zwischen urbaner Modernität, wie der Verband in Berlin, oder eben im tiefsten Sachsen oder wo auch immer mit den Ansprüchen der alten Ost-Connection. Und dass die PDS-Linkspartei bundesweit es immer noch nicht geschafft hat, tatsächlich einfach als eine Partei sich zu zeigen, in diesen ganzen fragmentierten Verschiedenheiten, und ein unglaublich weites, wirres Spektrum versucht irgendwie zu integrieren, seit immer vielleicht, aber spätestens seit Umgründung PDS zur Linkspartei, und dass das nicht mehr gut funktioniert. Und dass man, was ich auch wirklich absurd finde, ist, also dass die drei Mandate, die jetzt die PDS-Linkspartei in den Bundestag geholt haben, ne, das eine ist Gregor Gysi, das ist ja wirklich irgendwie Nostalgie vergangener Zeiten, dann Gesine Lötsch, die da im echten alten Ostberliner Plattenbaustadtteil noch ihre Mehrheit verteidigt hat, und dann irgendeiner, den man nicht kennt, in Leipzig, der ist wahrscheinlich sogar moderner. Und das hat aber nichts zu tun, also alle diese drei Personen spiegeln, finde ich, überhaupt nicht wider, was diese Partei bundesweit an internen Zerrissenheiten, Debatten und sonst wie hat. Und das Ganze ist schon sehr obskur. Also die Linkspartei ist dabei, sich tatsächlich, das Projekt ist dabei, sich endgültig zu zerlegen. Das würde ich auch als Ergebnis des gestrigen Abends sehen. Ja.
Naja, es hat sich jetzt mal so auch wieder metamäßig gesprochen, im Wahlergebnis ausgedrückt, dass das originäre sozialdemokratische Projekt dann auch das tatsächliche sozialdemokratische Projekt ist.
Auch wieder ist. Also ich glaube, man nimmt der Sozialdemokratie wieder ab, dass sie ein sozialdemokratisches Projekt ist. Ich glaube, das ist das, was passiert ist. Man nimmt es ihr wieder ab. Man sieht auch, dass das, was sozialdemokratisches Projekt sein kann in diesem Land, dass das irgendwie beim Viertel der Stimmen oder so liegt. Das sieht man auch. Also mehr ist es nicht wirklich. Das sollte man auch zur Kenntnis nehmen. Aber ich glaube, das ist passiert. Und dass gerade Olaf Scholz als Verkörperung dieses Markenwandels oder was auch immer, dieses Imagewandels dienen kann, ist sehr erstaunlich, oder auch nicht, weil Olaf Scholz ist ja nun in seiner politischen Karriere von alten Hannoveraner Kreis-Juso und linken Juso-Verkörperer hin zum Scholz-O-Maten. Der hat ja nun schon sehr pragmatische Wendungen genommen, die in der SPD nicht ganz so ungewöhnlich sind. Ne, so ist es ja nun auch nicht. Und deshalb, aber das ist, glaube ich, das, was wir sehen. Wir haben tatsächlich die Sozialdemokratische Partei wieder als Vertreter dieses Bereichs. Ja, das wird, könnte passiert sein. Was aber auch noch an anderen liegt. Also es liegt auch an Frau Dreyer, die halt nicht, die an die einen sehr großen Zuschauer, die richtet auch an der Frau Schwesig. Und es liegt auch daran, dass auch in Berlin, da ist ja noch Landtagswahlkampf gewesen, hat die dortige Kandidatin auch eine gewisse sozialdemokratische Härte gezeigt aus vergangenen Tagen.
Du meinst Buschkowski?
Nicht ganz. Und ich meinte Frau Giffey. Und das Ganze zeigt schon, dass da schon noch mehr im Betrieb ist, ne? Was SPD wieder zeigt. Und dem hat die Linkspartei nicht viel entgegenzuhalten. Also so nett und so urban und so modern die Linkspartei in Berlin ist mit Klaus Lederer vorneweg, das ist schon alles ganz wunderbar. Aber wenn man sich dann umguckt, also Sarah Wagenknecht als Verkörperung der nationalen Komponente dieser Partei, ach, also das ist schon, genau. Also, ja, und das Ganze hat jetzt dort ordentlich gerumst im Parteienspektrum links angesiedelten Bereich. Und wo das noch hinführt, keine Ahnung, das schauen wir mal.
Soweit ich das gestern beobachtet habe, heute habe ich das noch nicht gegengecheckt, ist Petra Pau nicht mehr im Bundestag.
Nee, die war eigentlich Platz 1 der Liste, die müsste gewählt worden sein. Sie hat ihr Direktmandat verloren, was ich wirklich sehr traurig finde, weil sie wirklich ein ganz reizender Mensch auch ist. Aber sie ist, glaube ich, als Einzige noch dann über die Liste noch reingerutscht, als Abgeordnete aus Berlin, also neben den beiden anderen Direktgewählten. Ich glaube, das hat geklappt, wenn ich das heute Morgen richtig gesehen habe. Aber dafür sind andere große Hoffnungen natürlich zerschlagen, ne, in der Parteiproporz, in den Aufstellungen. Aber sie haben ja nun schon durch ihre Mandate, also 39 oder sind es, glaube ich, jetzt am Ende geworden, an echten Personen, die da für die Linkspartei sitzen werden. Ich kann gar nicht einschätzen, wie fragmentiert denn diese Gruppe wieder ist, aber Petra Pau ist schon dabei. Nur, man muss halt auch in Berlin sehen, also das Mitregieren, ob das jetzt weitergeht, ob das anders wird, ist es für die Linkspartei natürlich eigentlich existenziell, auf Landesebene im Osten auch ihre Brauchbarkeit für zu zeigen. Und schauen wir mal. Also das, glaube ich, wird noch, also weil die Hoffnungsträger, also Gregor Gysi und Gesine Lötsch, die beiden Gewinner ihrer Mandate, da sind sicherlich nicht die Hoffnungsträger der Partei. Und Dietmar Bartsch wohl auch eher nicht. Also und wer dann als nächstes kommt, ne, diese Doppelspitze des Parteivorsitzes. Also ich fand die einige Genossin, die da in diesem Berliner Runde, so heißt das Ding, sitzt, eigentlich ganz erfrischend. Die, glaube ich, eher so eine Ost-Linksparteivertreterin.
Du sprichst von der Vorsitzenden?
Ja, der eine der beiden.
Ja, das ist die großartige Frau, die dem Kemmerich den Blumenstrauß vor
die Füße geschmissen hat. Ja, genau, die großartige Frau. Und die auch da gestern ganz ungerührt in dieser typischen Art auch sagte, dass sie das alles verlogen findet, weil natürlich muss man um die Klimaziele und andere Sachen durchsetzen, die Steuern erhöhen und so geht es hier nicht weiter. Ja. Das fand ich mal einen ganz reizenden Beitrag, weil so schlicht ist es. Aber die andere, die Westverkörperung, da denkt man sich schon wieder, meine Güte, warum darf die im Kernsinn sein? Also es ist schon auch das Tragik dieser Partei, dass sie durch die Linksparteiwerdung sie eben auch Dinge und Leute und Personen und auch Inhalte übernommen haben aus dem Westen, die nicht unbedingt nur, sagen wir mal, Landstücke westdeutscher linker Tradition waren. Ja.
Kommen wir mal zu Herrn Bartsch.
Herr Bartsch, Dietmar.
Da war das ja auch schon für mich so ein bisschen
etwas. Den mag ich sehr gerne, das möchte ich nochmal sagen. Ich finde
warum?
Das wirklich, weil Dietmar Bartsch ist in seiner Funktionärsart ja nun wirklich jemand, der einen sehr ehrlichen Lebensweg hinter sich gebracht hat.
Ja, der hätte doch gut, sagen wir mal, Pförtner im Zentralrat der FDJ sein können.
Nein, der wäre bestimmt auch. Also, nein, Pförtner. Das finde ich jetzt gemein. Das ist das, was du gewünscht hättest damals, aber der wäre schon auf ganz anderen Ebenen gelandet. Das war schon immer gedacht als großer Funktionär. Außerdem hat er Stil.
Gedacht.
Der war immer sehr höflich zu mir. Das weiß ich sehr zu schätzen, sowas.
Wirklich?
Kulturfertigkeiten, finde ich, sind wirklich viel wert. Und ich finde es schon bemerkenswert, wie er das in dieser Partei geschafft hat, mit dieser Art, das zusammenzuhalten. Auch gestern wurde er gefragt, es hätte das und das von Sarah Wagenknecht gegeben und hat er in bester Söder-Manier eiskalt geantwortet, dass ja auch das wichtige Stimmen sind, die man alle berücksichtigen muss, wo ich dachte, ja genau, inhaltsleer.
Heute hat er gesagt, heute hat er gesagt, und das hat er gestern ja auch überall gesagt, wo er gesprochen hat. Den anderen Satz habe ich nicht gehört, aber gesagt hat er ja, das ist kein Ergebnis des Wahlkampfes, sondern der letzten 4 Jahre. Und was darunter zu verstehen ist, ist ja dann in seiner, ich glaube, der ist auch immer noch Fraktionsvorsitzender, ne?
Ich glaube, er ist Fraktionsvorsitzender.
Und was ist in der Zeit ja schon ganz deutlich geworden, nicht alles war schlecht, was er da gemacht hat. Zum Beispiel das Statement zur Afghanistan-Abstimmung fand ich sehr gut, was er geliefert hat.
Aber?
Funktioniert trifft es ja wirklich umfassend, vollumfänglich, sagt man, glaube ich.
Vollumfänglich, ja. Also, er ist das doch der gelebte graue Mann aus dem Funktionärskader.
Und die zweite Aussage, die zentral ist, die habe ich heute Mittag gehört, die ich für zentral nehme.
Ja.
Die lautet dann, unter gar keinen Umständen dürfen wir uns jetzt streiten.
Ja, ja, also dabei, verstehe ich.
Dabei, wir haben jetzt ein bisschen...
Das sagt der Laschet auch, also ich verstehe das.
haben wir doch jetzt ein bisschen auch darauf hingearbeitet, dass es zwei Linien gibt, die nicht miteinander vereinbar sind.
Das ist so. Das ist tatsächlich so.
Und diese Linien heißen irgendwie, wir sind die Sozialdemokratie mit all, und zwar dann eben auch weit hinter die aktuelle SPD zurückfallend, weil rassistisch, weil, wobei wir Berlin und Buschkowski und Giffey nicht vergessen, also
wir vergessen auch nicht unseren schwanzfixierten Innensenator. Wir vergessen auch nicht Falco Drossmann, wir vergessen nicht Johannes Graf. Wir tun jetzt mal nicht so, als ob die SPD, nur weil sie wieder die Glaubwürdigkeit hat, sie sei jetzt eine neue sozialdemokratische Partei, nicht immer schon ein Seeheimer Kreis mit allen Dingen hatte. Also bei aller Liebe. Ich bin ja ein bekennender
Sozialdemokrat.
Aber wir wollen mal nicht so tun, als ob das diese Partei einfach nur eine reizende Haufen von freundlichen jungen Menschen sei, die wie Kevin Kühnert immer so nett in die Kamera gucken. Da sind schon ganz schöne Gestalten bei.
Zum Beispiel die Pferdestaffel im Büro des Innensenators.
Also was auch immer. Aber zurück dazu, trotzdem hat die SPD in ihrer Gesamtkonstruktion natürlich noch, es ist was anderes. So. Und was du gerade aufgezeigt hast, ist schon, sind sozialdemokratische Reste, die in der Linkspartei aufgegangen sind und eben diese was war diese komische Bewegung, die Sarah Wagenknecht da virtuell gegründet hat? Die Gelbwesten, die deutschen Gelbwesten?
Ja. Aber den Namen habe ich auch schon
wieder vergessen. So, und dieses Hinwenden halt zu national rassistischen Bewegungen, weil man der wahren, reinen Idee des dummen Arbeiters folgen muss, weil der weiß es ja nicht besser. Und diese Elitenidee, die da mitspringt und dieses ganze Zeus, was da in diesem Gekruschel da zusammenkommt, und das braucht keiner. Ja. Also das braucht wirklich keiner. Das ist
Wie gesagt, da hat es die SPD geschafft, sich als das Original zu präsentieren, als sozialdemokratisches.
Und dazu gehören sicherlich auch unsere genital fixierten Innensenatoren und Reiterstaffelfetischisten, weil auch die gehören zur originalen Sozialdemokratie im Gesamtpaket dazu.
Ja, das gehört ja dann auch zur Ausstattung des Kanzlerkandidaten, der eben aus autoritären Gründen diese hohen Zustimmungswerte hat. Und
den man bei diesen Trirellen die Frage nach innerer Sicherheit gar nicht stellen musste, weil niemand anders auf die Idee käme, dass das jetzt die Schwäche der neuen Sozialdemokratie sein könnte. Das fand ich Das hat mich auch erschüttert, wenn ich wieder mal eine Gefühlsregung mitteilen darf.
Und den man sozusagen nur durch das Herausziehen des Taschentuches aus der angstzugsoberen linken Tasche und einmal winken mit diesem Taschentuch zu verdeutlichen hatte, dass er genau jetzt zu sagen hat, wer nicht mit uns in der NATO unterwegs ist, was ja in dem Kontext heißt, wer nicht mit uns die künftigen Kriege führt, der wird auf keinen Fall mit uns zusammen regieren.
Das
hat ja nur einen leichten Andeuter des Herrn Laschets bedurft, um diesen sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten sofort in die Furchtpose ich darf mich auf gar keinen Fall jetzt des Vaterlandsverrats überführen lassen.
Ich glaube, das ist einfach bitter ernst gemeint. Da fürchtet sich nicht. Das meinen die wirklich. Das ist keine Furchtpose mehr. Das ist ja kein Willy Brandt. Das ist Helmut Schmidt. Das ist ganz klar. Das ist keine Furchtpose. Das ist ernst gemeint.
Ja, okay.
Das ist ernst gemeint als klare, und das kann man auch sogar vertreten, dass man, weil die Idee von Sarah Wagenknecht, Deutschland hat wieder eine eigene Armee und so, also das ist auch nicht besser. Die Einbindung irgendwie so einer Mittelgroßmacht mit in ein transnationales Bündnis finde ich schon mal die weniger scheußliche Variante, als selber Krieg zu führen. Aber natürlich findet weder ein Außenminister der SPD noch der Finanzminister der SPD noch sonst irgendwie in dieser Partei, auch kein Kevin Kühnert übrigens, das in irgendeiner Form erstmal bedenklich. Und das Bekenntnis zu mehr Militär, zu mehr eigener Sicherheitspolitik, zu mehr, die Zeiten sind halt so, das haben wir, glaube ich, von allen gehört. Übrigens auch von Teilen der Linken und auch von den Grünen. Also das wiederum, die Friedensbewegung hat gerade verkackt. Aber das wäre ein anderes Thema. Ja. Also das muss man, finde ich, sagen. Denn diese Art von Friedensbewegung, wie Herr Bartsch die noch versucht hat, angesichts der Afghanistan-Situation zu predigen, die Waffen nieder, damit kriegst du heute auch keinen Hund mehr hinterm Ofen vorgelockt.
Bleibt aber trotzdem richtig.
Es ist selbstverständlich richtig, Werner. Das ist halt nicht mein Thema. Nur in der öffentlichen Darstellung, ne, der Russe, der Chinese, der böse Amerikaner und wir alle müssen doch unsere Freiheit nicht am Hindukusch, sondern auch schon an der Oder, Mars und Memel verteidigen. In der Frage ist einfach die politische Entwicklung komplett untergegangen. Ob sich das wieder, werden wir sehen, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Also Olaf Scholz musste sich, glaube ich, nicht ängstlich verbiegen, um hier das Bekenntnis zur NATO zu geben. Darauf wollte ich hinaus, sondern das kriegt er voller Überzeugung hin.
Das finde ich mal ein grundsolides Statement eines sozialdemokratischen Menschen,
Heino. Ja.
Das finde ich so. Und das macht dann vielleicht auch den Unterschied bei der Linkspartei, wenn man jetzt anfängt zu sagen, sozusagen noch nicht mal 24 Stunden nach Schließung der Wahllokale, manche waren ja auch noch ein paar Stunden länger geöffnet, wie wir gehört haben. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall streiten.
Ja.
Das, wir sind wieder bei den zwei Linien. Wir haben die eine jetzt ein bisschen skizziert, wobei das eine traurige, lange, mehr als 100 Jahre Geschichte ist, dass in dem Moment, wo es eng wird für die Sozialdemokratie, dass es dann auch da losgetreten wird, Volksbekundnisse, Bekenntnisse und Rassismus.
Eine Verachtung gegenüber den Menschen, die arbeiten gehen. Mhm. Weil in diesen ganzen Statements von Sarah Wagenknecht und von diesen ganzen Widerlingen wird nämlich auch mitgedacht, die sind halt dumm.
Ja.
Und die wissen es nicht besser.
Wir müssen
das
sie
ist
vertreten.
Der große Unterschied zu der Linkspartei, wie sie auf der anderen Seite steht, wie sie auch im Osten steht, wie sie auch von der wunderbaren Vorsitzenden, die da den Blumenstrauß geworfen hat, verkörpert wird, nämlich, dass diese Linkspartei durchaus als linkssozialdemokratische Partei anderer Tradition es geschafft hat, genau diesen Snobismus nicht zu entwickeln und dieses Festsetzen von, die sind halt doof und sind deshalb rassistisch, aber wir sind die Elite, die das in die richtige Richtung treibt, genau sich diesem Schwachsinn und diesem Snobismus von pseudo-intellektuellen Befindlichkeitslinken nicht zu ergeben. Und die für eine andere Art von linker Politik stehen, auch von einer linken Politiktradition. Das ist jetzt nicht Dietmar Bartsch als Oberfunktionär, aber das gibt natürlich andere Bestandteile, die von denen es sehr schmerzhaft ist, dass es die in der SPD, man muss sie suchen, sehr suchen, dass man diese noch findet.
Ja.
Und das ist die Tragik, finde ich, der SPD, dass sie diese echte, also Hamburg, guck dir mal die SPD-Mitte, also guck dir das an. Also ich meine, was ist denn das für eine Verbundenheit dieser Partei zu der modernen, urbanen Vielfalt? Nix da.
Hamburg-Mitte wählt Bundeswehroffiziere.
Ja, so. Und das ist das Tragische der Linkspartei, dass sie genau diese beiden Pole hat, von denen der eine eigentlich sehr zukunftsträchtig wäre, aber der abgeschossen jetzt dahin stellt und wo man sagen, nun streitet euch mal nicht. Tja, schauen wir mal. Und die Beleidigungen, die dann von Seiten dieser Sarah Wagenknecht-Seite abgefeuert werden, das und auch die Ignoranz und auch die Destruktion, die von diesen Leuten geleistet wird, ist sicherlich auch ein Grund, warum viele Wählerinnen und Wähler denken, was soll ich bei denen?
Ja.
Also was habe ich davon?
Ja.
Diese permanente Pseudo-Grundsatzdebatte, die da in dieser Partei geführt wird. Und das Nicht-Akzeptieren, dass es eben zu komplexen Fragen nicht immer nur eine einfache Antwort gibt. Doch das war schon mal besser. Also ja, das ist so. Nur Dietmar Bartsch, wie gesagt, als Verkörperung vielleicht der dritten Traditionslinie dieser Partei, nämlich des Komposthaufen für mittelmäßig gescheiterte Funktionäre aus dem Osten, die darf man auch nicht vergessen, weil die hilft nicht. Also die Idee, nun redet mal lieber nicht, sonst finden wir raus, dass wir uns nicht leiden können. Ich glaube nicht, dass das zukunftsweisend ist, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde das ganz interessant, dass du da diese dritte Linie aufmachst. Ja. Wollen wir die zweite nochmal kurz rund machen? Also in ihrer Beschreibung, du hast das ja gerade genannt, so zukunftsfähig und so weiter. Ich würde sie als humanitär, zutiefst humanistisch, zutiefst den sozusagen Gründungsidealen einer revolutionären Linken verbunden. Jo. Aus dem Feststellen, in welcher gesellschaftlichen Situation wir uns befinden, wie sehr die Menschen darunter leiden, wie ungleich Privilegien, also man muss diese Gesellschaft dann im Sinne von Privilegien und Nichtprivilegien denken, von Ausgrenzung und Teilhabe etc. Komplizierte Fragen für so eine Partei, die ja eigentlich gekommen ist, aus diesem nur gekommen ist, aus der Fortsetzung einer Regierungspartei im Staatssozialismus und darin aber, wir haben das ja mal vor kurzem kurz beschrieben, der einzige Verdienst der FDJ bestand darin, den Menschen beigebracht zu haben, sich die Uniform vom Leib zu reißen und sie den Funktionären vor die Füße zu schmeißen.
Ja, aber auch mal ganz adrette Fackelzüge gemacht, wer sowas mag, hat sich an denen auch gefreut.
Ja, aber dann werden sie ja irgendwann sich ihrer selbst bewusst. Und haben sich zu entscheiden, wo stehe ich eigentlich im Gesellschaftlichen, mit wem bin ich solidarisch, wie finde ich mich da wieder? Und dann gibt es die Entscheidung zu sagen, so Schluss mit lustig, euren Kram mache ich nicht mit. Und da gab es ja eine ganze Menge von, die dann in der Linkspartei, in der damals noch PDS gelandet waren, die zum Teil ja auch sich der Bürgerrechtsbewegung schon vorher angeschlossen hatten, konspirativ mehr oder weniger oder ganz offen. Und diese Linie findet sich wieder in einem Deutschland, von dem alles eintritt, was zu befürchten war mit der deutschen Einheit. Jugoslawienkrieg wollen wir mal als Station nennen, aber viel früher noch Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen.
Und dabei auch nicht unbedingt für alle Menschen der Zuwachs an echten Möglichkeiten der freien Lebensgestaltung.
Eben das auch.
Etwas, dass man sich, also die 90er Jahre, die Ex-DDR, war nun für viele Landstriche nicht der Moment, wo Leute plötzlich mehr Möglichkeiten hatten, frei ihr Leben zu gestalten. Und wo tatsächlich, und das alles ist schon etwas, was in dieser Partei anders, also wo es in dieser Partei ist, also das ist die zweite Linie dieser Partei, die durchaus es geschafft hat, auch in den letzten 20, 30 Jahren mit Höhen und Tiefen, also du warst ja auch nicht immer irgendwie großer Fan von allem, was da Linkspartei PDS gemacht haben, aber die es geschafft haben, tatsächlich eine eigene Geschichte der linken sozialdemokratischen Tradition im Guten weiterzuführen. Mhm. Und eben nicht diesen Snobismus und die Verachtung zu entwickeln und sich für eine führende Elite zu halten. Und das ist der Moment, in dem es, glaube ich, vor allen Dingen kippt, dass diese Verachtung dort keinen Raum gefunden hat. Mhm. Das ist schon so. Und das ist die Partei, also Petra Pau steht sicherlich für diese bessere Linkspartei. Bei Gregor Gysi kann man viel zu sagen, für was der Kollege steht, aber das sind alles, es ist egal. Jedenfalls, das ist ein Teil dieser Partei.
Wir wollen, wenn wir Namen nennen, auf jeden Fall auch Kerstin Köditz, Katharina König.
Und aufrechte Kämpfer, auch die in die in Sachsen im Osten, die den Nazis auch vor 20 Jahren schon richtig
entgegengetreten
sind. Und Leute, die keine Scheu hatten, auch für die ganzen die ganzen anderen Ismen-Themen einzutreten und sich der Auseinandersetzung zu stellen und nicht zu sagen, ihr seid eh zu doof. So, ne? So, und dem Ganzen tatsächlich eine politische Diskussion auch zuzutrauen und den Menschen auch Inhalte, Veränderungen und Themen zuzumuten und immer wieder neu auch dafür dann Zustimmung zu finden. Und das so. Und ich finde es tapfer. Also als junger Mensch in den 90ern da irgendwo in Sachsen oder in Görlitz oder weiß der Geier wo, sich den Nazis entgegenzustellen, das sind schon tapfere Leistungen. Und das finde ich, soll man nicht vergessen, dass auch das eine Verkörperung der Linkspartei ist. Und dann haben wir die dritte Linie, das sind die kompostierten Funktionäre.
Genau, wir wollten über den Begriff der Interessenvertretung gegen den Begriff die Zusammenfassung dessen, wie man den Menschen gegenübergetreten ist, die du gerade gemacht hast. Der Begriff der Interessenvertretung, der war schon von Anfang an, wir haben die Namen Gysi, wir haben die Namen Bartsch, von Anfang an sehr, wie soll man sagen, verdächtig. weil Interessenvertretung hat was Unmittelbares mit Funktionärstum zu tun.
Das stimmt.
Unmittelbar. Ja. Und spricht den Menschen ab, sich selber vertreten zu können und selber auf Straße, Platz, Betrieb, Betriebsversammlung, Schulversammlung, was auch immer, UniVV, selber sich Konzepte zu überlegen und anzumelden, was sie wollen. Das wird diesen Menschen mit dem Begriff der Interessenvertretung abgesprochen. Er appelliert an Autoritätsgläubigkeit und Autoritätsbewusstsein. Und das haben ja alle vergangenen Wahlen jetzt über einen langen Zeitraum angedeutet. Dieses Autoritätsbewusstsein, diese Autoritätsgläubigkeit, die ist bei der AfD aufgehoben, weil sie korrespondiert, wie nennt man das, zum Begriff der autoritären Persönlichkeit und ist offen zum Faschismus. Das ist die Gefahr, die von diesem grauen Mäuschen Funktionär unterbewertet.
Also unterschätzt garantiert. Also das glaube ich auf alle Fälle. So, also ich glaube jetzt, Dietmar Bartsch und Gregor Gysi sind sicherlich keine Wegbereiter des Faschismus. Das finde ich jetzt...
Das habe ich nicht gesagt. Nee,
also in einem Funktionärstum. Aber es unterschätzt das. So, wobei ich gar nicht genau weiß, ob Dietmar Bartsch und all seiner Grauheit wirklich die richtige Verkörperung für diese Art des Interessenvertretungsfunktionärs wirklich ist. Sondern eher jemand, der auch nicht wusste, wo mit seinem Berufsleben, wo er doch irgendwie eigentlich Kader der SED war. Also das kann auch viel banaler sein.
Die Schnittstelle nenne ich dir danach, wenn du jetzt den Satz fertig gesprochen hast.
Also, aber das ist so. Also diese Art von Bevormundungspolitik ist es ja eher als Interessensvertretungspolitik, die nämlich die Interessen auch noch definiert, die man angeblich vertritt, die landet ganz woanders, ja. Die Alternative haben wir. Die haben wir für Deutschland gesehen, diese Alternative, die das aufnimmt.
Ja. Und das ist ein bisschen die Tragik der gesamten Linkspartei und Linken. Mit der Linkspartei, mit der PDS, ja, wir erinnern uns Anfang der 90er Jahre, wie das losging, war das ja immer verbunden. Wir sind die Stimme Ostdeutschlands. Wir sind die Stimme der Entrechteten und Unterdrückten etc. Ja. Übersehen worden ist, dass mit der PDS die SED sowas wie ein Fortsetzungsmoment hatte, von dem man annehmen konnte, naja, besser als die CDU allemal. Aber tatsächlich, wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, Dietmar Bartsch kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, dort hat sofort die Linkspartei mit der SPD die erste Landesregierung gestellt und ich glaube sogar mehr als 10 Jahre lang.
Ich glaube, die waren lange beieinander, ja, sehr pragmatisch dabei.
Ja. Ja.
Ja. Ich glaube auch, dass es in den 90ern ja auch noch ganz andere Ideen gab für die gemeinsame Zukunft dieser beiden Parteien. Das hat sich nun auch erledigt, weil die SPD jetzt genau diese Linkspartei wieder zurückplündert. Das wird so sein, ja.
zurückplundern.
Naja, so das, was ich, also was die Sozialdemokratie ja immer auch als Unfall der eigenen Geschichte sah, dass es eine Gründung links von ihr gibt und eine Sozialdemokratische Partei 2 oder die bessere Sozialdemokratische Partei. Und ich glaube, wenn man sich die Ergebnisse im Osten anschaut, dann sieht man, dass da die PDS einfach, also große Teile der Wählerschaft, sich jetzt tatsächlich auch zur SPD wieder verändern. Ne? Also nicht nur zur AfD, das glaube ich ist das eine, aber andere eben auch zur SPD, zur Originalpartei
sozusagen. Ja. Worauf ich hinaus will, mit diesem, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, ne? War die Linkspartei gleich unmittelbar nach 89, nach, gut, da lag noch der Zeitraum bis zur deutschen Einheit dazwischen, aber dann nach der deutschen Einheit unmittelbar gleich wieder in Regierungsfunktion mit etwas anderen Personen.
Auch schon mit anderen Personen.
Und die, also Mielke ist, hat keinen Ministersessel mehr gekriegt. Also, aber die FDJ-Funktionäre doch reihenweise.
Ja, aber,
und das nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern soweit ich mich erinnere.
Nicht nur bei der Linkspartei.
Ja, also, soweit ich mich. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber also, das. Halt.
Ja.
Erst den einen Gedanken zu Ende und dann den nächsten. Brandenburg, Sachsen-Anhalt war das, glaube ich, ähnlich, wenn ich mich richtig erinnere. Auch wenn sie nicht unbedingt mit in der Regierung waren, so waren sie doch über die Parlamente eng dran an dem Regierungsgeschehen. Und ausgenommen von diesem Modell sind dann Thüringen und Sachsen gewesen, wo die SPD immer auch schlecht dastand. Von daher die Brücken zur Linkspartei dann auch nicht so stabil waren oder aber außerparlamentarisch sich abgespielt haben. Aber wenn man sich nochmal vor Augen hält, mit dem Begriff der Interessenvertretung verbunden als Staatspartei, und zwar die größte und die herrschende Staatspartei, und dann unmittelbar in staatliche Verantwortung in Parlament, Kommune, ja auch reihenweise, Landkreise, Stadtkreise und so.
Ja, die Funktionäre wussten halt, wie es geht, ne?
Ja, da sollte man vielleicht Herrn Bartsch mal ein bisschen drauf stoßen, dass da vielleicht eine Wurzel liegt für dieses heute sich nicht streiten wollen.
Das weiß Dietmar Bartsch.
Und, ja,
die Idee
vielleicht.
Von Parteileitung, diese Idee von, ach, ich glaube, dass, also die Tradition sieht man natürlich, das, aber es ist ja auch schon lange her und es haben sich neue Traditionen gebildet. Aber natürlich haben im Osten viele Leute, die jetzt Mitte 40 bis Mitte 50 und noch ein bisschen älter sind, ihre politischen Grunderfahrungen, ihre Lehrjahre, wie ein paar Grundstrukturen in Parteien des sozialistischen Mehrheitsapparats gelernt und haben sich dann aufgeteilt. Das ist schon so und das hat schon auch Spuren, aber ich glaube, dass das nicht mehr so wesentlich ist. Ich glaube, der Bruch, denn also ja, man hat diverse Grundsatzentscheidungen vielleicht nicht als große Partei getroffen, aber nach dem Abspalten von Lafontaine und anderen Wilden und der Neugründung, Umgründung PDS der Linkspartei, hat man sich, glaube ich, verflüssigt. Und zwar genau in die Richtung, die du davor beschrieben hast, nämlich zu dieser Pseudo-Interessensvertretung, zu der Gelbwesten-Idee. Und führt das weiter und denkt, man ist die Bewegungspartei der Entrechteten, aber die Entrechteten sind halt doof und brauchen eine Elite, die sie führt. Das trifft garantiert mit Funktionärstum zusammen. Aber ich glaube, und es war ja auch teilweise erfolgreich. Also der Beschuss, also ich meine, also vor ein oder zwei Bundestagswahlen hat Oskar Lafontaine noch 9 oder 8 oder 9 Seiten im Spiegel gekriegt, um zu erzählen, wie scheiße die SPD ist. Also das Projekt, die Sozialdemokratie aus dem Weg zu räumen, damit der Mindestlohn endlich wieder abgeschafft wird, das war schon, da war die Linkspartei erfolgreich. Vielleicht, ich glaube, was man vergisst, man braucht die jetzt dafür auch gar nicht mehr. Also sie war jetzt so ein bisschen Projektionsfläche für die roten Socken und so Zeugs, aber diese Delle hat man überwunden. Ich glaube, die Linkspartei hat auch den Zweck für den Klassenfeind überlebt. Den braucht man aber nicht mehr. Ich glaube, sie hat keinen Zweck mehr. Also und da, wo sie versucht hat, im Westen einen zu kriegen, haben andere ihn übernommen und im Osten auch. Also das, aber die Geschichte der Linkspartei, ich die werden sich schon streiten. Also wenn wir in 6-8 Wochen wieder miteinander reden werden sollten, werden wir mal sehen, was bis dahin in dieser Partei passiert ist. Und da werden die Messer gewetzt.
Du willst erst in 6-8 Wochen wieder mit mir sprechen?
Ich glaube, die Linkspartei braucht ein bisschen, bis sie sich beruhigt, weil noch hofft sie, dass sie in Mecklenburg und in Berlin noch in die Regierung kommt. Und darum macht sie genau das Gleiche wie die CDU und versucht erstmal so zu tun, als mögen sich alle. Mhm. Aber wenn das geregelt ist, wird es danach schon losgehen. Da bin ich ziemlich sicher. Also, und wenn man sie in Berlin nicht mitregieren lässt, dann geht es da früher los.
Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, warum sind die humanitären Stimmen, nenne ich sie mal, so schwach, dass sie von Sarah Wagenknecht und Konsorten überstimmt werden?
Weil sie in der Gesellschaft so schwach sind und weil sie eben den Raum weder einnehmen noch haben, weil sie auch überall umstritten sind und weil die humanitären Stimmen auch gerade in der Tradition des bisschen Rest von Linke, das wir noch haben, nicht gerade die leitenden Stimmen sind, sondern weil der Fetisch der Bewegung, der Fetisch der Masse, der Fetisch der Popularität und weil die gesamte, das Spielen mit radikal oppositionellen Ideen und wenn wir dann alle überzeugt haben, kommt die Revolution mit Verelendungstheorie, weil. Ich glaube, das schlicht und ergreifend, warum soll es in der Linkspartei besser zugehen als im Rest der Welt? Also ich glaube, dass die Stimmen der differenzierten, vernünftigen, realistischen und auch nicht hasserfüllten, snobistischen Gruppen, also gehen wir mal zurück auf deinen Anfang deiner Frage. Also das Wahlergebnis von gestern hat mich jetzt nicht gerade glauben lassen, dass wir in einer besonders netten Gesellschaft leben. Wenn ich das nur so sagen darf. Also es hat mir eher gezeigt, wer also aufrechte, vernünftige, freundliche Menschen sind nicht gerade die große Mehrheit in dieser Gesellschaft.
So. Also,
wenn ich das nur so sagen darf.
Ja, dieses natürlich, du darfst sehr viel sagen, auch wenn auch nicht alles, aber die Schlussfolgerung für mich aus diesem Kapitel sozusagen unserer Wahlnachlese lautet, Linkspartei, hallo, gerade ihr in der Linkspartei, mit denen auch wir uns verbunden fühlen können und dürfen, ihr müsst euch streiten. Ihr müsst LaFontaine, Wagenknecht und alles, was sich da tummelt, zur AfD hin verabschieden und ganz beinhart euch auseinandersetzen in eurem Laden.
Ich glaube, dass die Chancen verpasst worden sind, aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Mhm. Also ich glaube, dass die einzige Chance, die diese Partei noch haben kann, um wirklich eine parlamentarische Alternative zu sein, zu bleiben, so, ist, sich abzusetzen von diesem Menschen. Aber ich glaube, dass wir werden sehen. Also ich persönlich habe keine großen Hoffnungen in die Linkspartei. Also ich meine, er hat mir nun eine eigene Geschichte mit der Partei. Und für mich war der Moment, als man bereitwillig mit Oskar Lafontaine einen deutsch-nationalen linke Erweckung versucht hat, waren für mich die Messen gesungen. So, und zu tun, als ob man in so einem Doppelspiel halt diese Kompromisse eingehen muss, nee, das sollte, also dann kann man es beim Original billiger haben. Dann kann ich auch gleich bei der SPD bleiben, weil da habe ich es halt permanent geübt als hundertjährige Tradition. Nein, also das meine ich schon ernst. Ja, also warum, klar. Was ist denn der Vorteil? Also was haben wir denn davon, wenn sich irgendwelche, also marginalisierten, vernünftigen linken Gruppen dann in immer kleineren marginalisierten linken Gruppen organisieren? Ja. So. Weil das ganze Ausgetrete, Abgespalte und Andersgemache hat, also ich meine, der Habeck hat sich gefreut darüber, dass er niemand mehr stört in seiner Partei, aber hat es das vorangebracht? Mhm. So?
Ja.
Und die Fragmentierung außerhalb, unterhalb, neben der 5%-Hürde in allen möglichen Basis, Volt und sonstigen Tierschutz- und ÖDP-Parteien, ich finde das alles irgendwie albern. Mhm. Also es tut mir leid. Also dann habe ich, das ist auch nicht was, wo ich denke, das ist jetzt realistische Idee, was eine Partei soll.
Guckst du nebenbei auch auf die Uhr?
Es ist 5:05. Du moderierst. Ich bin jetzt. Ich muss mich um nichts kümmern.
Ich wollte gerne dieses Kapitel nochmal. Ja. Ich habe das jetzt so in sehr apodiktische Worte gepackt.
Ja.
Ich kann auch das nochmal anders formulieren. Bitte, Leute in der Linkspartei, diejenigen, mit denen wir uns.
Sonst muss der arme Werner am Ende doch wieder DKP wählen. Macht es ihm einfach, es nicht zu tun. Genau.
Dann kann ich ja auch gleich Wagenknecht und Lafontaine direkt in meinen...
Ich glaube, da tust du den Genossen und Genossen von der DKP echt unrecht.
Ich kann den Laden.
Ja. Also,
So.
Ja, egal.
Heino, wir haben ein Problem. Wir haben sozusagen unsere Zeit verspielt.
Ja, du hast die Zeit verspielt.
Nee.
Ich hätte sogar noch mit der FDP geredet.
Ja, und das tun wir, das ist jetzt nämlich gerade mein Schlusswort, das tun wir am Mittwoch.
Aha.
Weil offensichtlich tun sich hier große Felder und große Abgründe auf mit diesem Bundestagswahlergebnis, sodass wir damit doch noch sehr viel Zeit...
Also emotional bin ich sehr mitgenommen, also sehr, daher gerne. Gesprächstherapie im Radio finde ich immer sehr wunderbar.
Also Mittwoch, 16 Uhr, FSK einschalten, Heino, deine Telefonleitung muss frei sein.
Und dann reden wir über die FDP.
Und
das ist doch mal ein Teaser, das holt die Leute vors Radio.
Ja, dann reden wir über die FDP, aber wir reden auch über den Stahlhelm Habeck. Und ihr habt alle gesehen und gehört, wie er mit Stahlhelm an der ukrainischen Grenze gewesen ist. Und wir reden über Kubicki, Architekten gemeinsam mit Habeck einer schwarz-grünen Koalition.
Wollen wir nicht am Mittwoch lieber über Hundewelpen reden oder so? Ist es vielleicht doch besser.
Jede Kompetenz. Jede Kompetenz. Auch mit Katzen beschäftige ich mich nicht. Außer wenn sie mal auftauchen als Alternative zu Polizeihunden. Das fand ich dann doch ganz
lustig. Aber wenn ich mir so überlege, wenn man über die FDP spricht, muss man über Habeck reden und über Habeck über, oh Gott.
Ja.
Und dann müssen wir irgendwie über Glücksspiel reden und die Glücksspielmacher.
Nee, Stoiber und Konsorten stehen ja auch noch in den Tagebüchern. Also es gibt noch viel.
Ja.
Wir werden uns einige Stunden weiter auch beschäftigen können. Heino, ich danke dir sehr.
Ja.
Bleib bitte nochmal dran.
Ja.
Unseren Hörern und Hörern sage ich auf Wiederhören. Und ich denke, wir können das am Mittwoch dann fortsetzen. Wir lassen uns nicht entmutigen, würde ich mal sagen. Auch wenn wir nicht viel, wir brauchen keinerlei Heroismus. Was hast du gesagt dazu?
Nicht mehr als sonst, würde ich
sagen. Nicht mehr als sonst, genau.
Gab schon schlimmere Montage nach einem Sonntag mit Wahl.
Das weiß ich nicht.
Ja,
gut, gab es auch, ja.
Also der Sonntag nach Schill, der war schon ein Highlight.
Nee, da haben wir ja schön noch wirklich dann klirrend demonstriert. Das war dann ja auch nochmal eine Möglichkeit, ein paar Sachen rauszulassen. Heino, vielen Dank erstmal.
Ja.
Wir hören uns.